Die Zeit der Diplomatie ist sowas von vorbei. Wenn alle Frauen auch nur 3 Stunden lang nichts tun würden, würde alles zusammenbrechen.
Feminismus bedeutet für mich ein Bewusstsein für die Herrschaftsverhältnisse und innerhalb dieser Herrschaftsverhältnisse das Erkennen der Diskreditierung der Frau.
Frauen, junge Frauen, Mädchen brauchen starke Vorbilder, um dieses andere, sie zurückhaltende, sie abwertende zu überwinden.
Wie männlich dominiert ist unser Geschmack?
Ich würde mir wünschen, dass Männer verstehen, dass sie, damit die Welt eine gleichberechtigtere wird, ihren Beitrag leisten müssen.
Hallo und herzlich willkommen bei Große Töchter. Es freut mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt und mit dabei seid. Und wie immer möchte ich zu Beginn meinen neuen SupporterInnen danken. Danke Claudia, Selina und Veronika. Dank euch und dank all der lieben Menschen, die Große Töchter schon ganz lange supporten, kann es diesen Podcast weitergeben. Dank euch kann ich weitere Folgen produzieren, denn Große Töchter ist Community finanziert. Das bedeutet, man kann den Podcast gratis hören und gratis abonnieren und es freut mich sehr, wenn ihr hier kostenfrei dabei seid und zuhört. Hallo an der Stelle. Wenn ihr wollt, könnt ihr für den Podcast aber auch freiwillig bezahlen. Das geht unter steadyhq.com/großetöchterpodcast. Der Link ist in den Shownotes. Vielen lieben Dank an alle, die Große Töchter unterstützen. In der heutigen Folge sind zwei ja ganz besonders liebe, tolle Podcast-Kolleginnen von mir zu Gast, nämlich Sophia Stanger und Julia Richter vom sehr, sehr empfehlenswerten feministischen Literatur-Podcast Die Buch. Und falls ihr den noch nicht hört, dann würde ich sagen, ihr klickt in eurer Podcast-App, wo ihr diese Folge gerade hört, gleich auf Abonnieren. Denn ich bin mir sicher, wenn euch die Themen, die ich in meinem Podcast mit meinen Gästen bespreche, interessieren, dann interessiert euch Die Buch auch. Ich höre den Podcast selbst sehr, sehr gerne. Ich war auch selbst schon 2-mal zu Gast, was jedes Mal eine ganz, ganz große Ehre und Freude war. Und umso mehr freue ich mich, dass Julia und Sophia Zeit gefunden haben, auch bei Große Töchter Gästinnen zu sein. Und in dieser Folge geht's, wie soll es auch anders sein, um feministische Literatur. Was bedeutet das überhaupt? Wie besprechen Sie feministische Literatur oder Literatur von Frauen in Ihrem Podcast? Und dann haben Julia und Sophia auch noch jeweils 5 Leseempfehlungen, denn einige von euch haben mir in den letzten Wochen geschrieben, sie hätten gern für so die Sommerferien oder für die Zeit im Sommer, wo man vielleicht ein bisschen mehr ja, Zeit und Muße hat zu lesen, sie hätten gern ein paar Literaturempfehlungen. Und ja, Julia und Sophia sind natürlich die richtigen Ansprechpartnerinnen genau dafür und haben euch jeweils 5 Literaturempfehlungen für den Strand oder die Sommerzeit oder überhaupt für ja, das restliche Jahr mitgebracht. Und ich wünsche euch viel Freude mit der heutigen Folge.
Hallo liebe Julia und hallo liebe Sophia. Danke, dass ihr euch Zeit genommen habt und heute Gästinnen seid bei Große Töchter. Es freut mich, dass ich Podcast-Kolleginnen einladen durfte mal wieder. Ich beginne meine Folgen immer mit der Frage, wer bist du und was machst du? Und in dem Fall, wer seid ihr und was macht ihr?
Ja, richtig. Uns gibt es ja im Doppelpack zumindest bei unserem Podcast. Der heißt Die Buch, der feministische Buchpodcast. Und darin besprechen wir Bücher von Frauen aus einer feministischen Perspektive.
Abseits vom Podcast bin ich in der Öffentlichkeitsarbeit, Medienbereich tätig. Wir haben beide jeweils ein Studium gemacht, das auch einen Literaturfokus hat. Bei mir Anglistik und Sophia hat Afrikanistik mit Fokus auf Literaturen studiert. Genauso so sind wir auch zu dem Thema gekommen.
Mhm. Und wir beide kennen uns von der Schule. Also von der Oberstufe waren wir gemeinsam in der Klasse Genau. Und haben dort eigentlich immer schon sehr gern gelesen.
Mittlerweile unser halbes Leben.
Unser halbes Leben.
Wow.
Ja. Und ja, wir haben da immer gern gelesen. Und der Feminismus ist dann so ein bisschen beim Studium für uns beide dazu gekommen. Und dann haben wir unsere Leseerfahrung in der Schule ein bisschen reflektiert und sind drauf gekommen, wow, da waren eigentlich sehr, sehr wenige Frauen dabei. Mhm. Und haben uns damit auseinandergesetzt und uns gedacht, eigentlich wäre es schön, dass auch zu teilen mit anderen.
Und das beantwortet eigentlich schon meine erste Frage, die war nämlich, wie ihr bei der Auseinandersetzung mit feministischer Literatur überhaupt gelandet seid und warum ihr den gemeinsamen Podcast, die Buch, gegründet habt. Wollt ihr vielleicht über die Buch noch mal kurz erzählen, weil ich glaube, es ist auch für alle, die große Töchter hören und den Podcast vielleicht noch nicht können, auch eine sehr gute Hörempfehlung.
Genau, das war eigentlich ein Corona-Baby bei uns. Wir haben während der Corona-Pandemie gemerkt, dass wir gerne ein gemeinsames Projekt starten wollen, einfach um ja zusammen irgendwas zu unternehmen. Das war damals ja so.
Und das hat ist jetzt die ersten, die ich wirklich kennenlerne, die wirklich während der Corona-Zeit einen Podcast gegründet haben. Mhm. Weil man hört immer, dass während der Corona-Zeit so viele Podcasts gegründet wurden. Und ich frage mich immer, wo sind die Leute? Ja. Hier sind sie.
Vielleicht haben manche Podcasts dann die Pandemie auch nicht überlebt.
Ja, voll.
Aber
voll.
Wir haben mehr Durchhaltevermögen wieder wie uns hoffentlich.
Genau. Und ja, wie gesagt, also schon von unserem Studium her und unserem beiderseitigen Interesse beim Thema Feminismus und Literatur hat sich das eigentlich gut ergeben. Und ich habe damals, kann ich mich erinnern, diese Studie, Hashtag Frauen zählen, die es ja auch immer noch öffentlich, also online einzusehen gibt, gefunden. Und da geht es eben darum, dass Bücher von Frauen auch in den Medien viel weniger besprochen werden. Und da dachten wir uns, da wollen wir gerne ein Gegengewicht bilden und haben den Podcast sozusagen als feministisches Projekt gestartet, um Bücher von Frauen eine Plattform zu geben.
Mhm. Was ist denn feministische Literatur für euch überhaupt? Und also wie kann man das definieren? Und dann auch die Frage, warum soll Literatur überhaupt feministisch sein? Also warum ist das ein Anspruch, den wir haben an Literatur?
Ja, das ist gar nicht so leicht zu definieren, weil im Podcast haben wir uns ja so den Standard gesetzt, dass wir Bücher von Frauen besprechen und nicht jedes Buch von einer Frau ist feministisch und nicht jedes Buch von einem Mann ist nicht feministisch. Aber es ist eben manchmal gar nicht so leicht, weil was heißt eigentlich feministisch? Heißt das, dass die Autorin eine feministische Intention hatte? Heißt das, dass ich da irgendwie eine feministische Message draus greifen kann? Wir haben es für uns jetzt so definiert, dass wir mit einer feministischen Brille auf ein Buch schauen und dann sagen, okay, aus einer feministischen Perspektive, was können wir uns daraus mitnehmen? Und da können wir zum Beispiel so Fragen stellen, wie sind denn die Frauenfiguren? Sind die sehr klischeehaft? Gibt es da zum Beispiel, man kennt das so sehr aus Märchen, das ist vielleicht ein super Beispiel mit der bösen Stiefmutter, der braven Prinzessin, die böse Hexe, da gibt es sehr klischeehafte Frauenfiguren. Oder ist es im Buch anders und es gibt eine Frauenfigur, die sich auch verändern kann, die eine Entwicklung durchmacht? Gibt es mehr als nur eine Frauenfigur? Wie stehen die in Beziehung zueinander? Wie ist es generell um das Thema vielleicht Weiblichkeit und Männlichkeit bestellt, um nicht nur sozusagen Frauen zu zählen, was auch sehr wichtig ist, aber so ein bisschen einen breiteren Blick auf Gender zu legen? Und ich glaube, da bekommt man dann ein bisschen einen differenzierteren Blick auf ein Buch oder auf Literatur. Und kann das so super als Ausgangspunkt nehmen, verschiedene Themen zu besprechen. Und das wollen wir in unserem Podcast machen, dass wir ein Thema, das in einem Buch vorkommt, beleuchten, eben aus einer feministischen Perspektive, ohne zu sagen, feministisch ja oder nein.
Und manchmal kann es ja auch sein, dass vielleicht die Autorin gar nicht die Intention hatte, ein feministisches Werk zu schreiben, aber die LeserInnen machen es dann zu einem feministischen Werk. Also bei Reporter Mark von Margaret Atwood, das wird ja rezipiert als so ein feministischer Klassiker mittlerweile oder so eine feministische Dystopie. Margaret Atwood wollte dieses Label aber zum Beispiel gar nicht. Also genau, da muss man ein bisschen differenzierter schauen, was das überhaupt ist.
Und manchmal ist es ja auch so, dass sehr antifeministische Werke auch einen sehr interessanten feministischen Diskurs anstoßen können, oder?
Genau, ja. Ich meine, wir haben, muss ich sagen, jetzt nicht wirklich schon so antifeministische Werke im Podcast besprochen, auch weil wir uns denken, wir überlegen uns halt, welchen Büchern wir eine Plattform geben wollen. Aber grundsätzlich kann man über jedes Buch aus einer Gender-Perspektive voll spannend reden.
Ihr habt es schon angesprochen, eure Erfahrung in der Schule und wie männlich der Kanon da war. Ich glaube, das ist was, was fast jeder und jeder kennt, der die zuhört. Ich habe auch fast nur Männer gelesen in meiner Schulzeit. Und da wollte ich euch fragen, inwiefern das, ich weiß gar nicht, inwiefern man das irgendwie recherchieren kann, aber wie männlich dominiert ist denn der Kanon in der Schule heute? Wisst ihr das?
Ja, also es ist in Österreich ja so, dass es keinen fixen Kanon gibt, Leseliste, die jetzt zum Beispiel alle SchülerInnen in der Oberstufe lesen müssen. Deshalb kann man nicht sagen, im Kanon stehen 50 Bücher und 40 davon sind irgendwie männlich. Aber natürlich gibt es so diese Klassiker, die immer wieder gelesen werden, die auch in Schulbüchern vorkommen und mit denen die meisten von uns wahrscheinlich eine Erfahrung gemacht haben. Also Goethe, Schiller, Kafka und Kohorten. Und ich muss sagen, bei uns beiden war es wirklich so, dass wir keine Pflichtlektüre einer Frau hatten. Keine einzige. Und das Arge ist ja, dass mir das damals gar nicht aufgefallen ist. Das war einfach so, ich habe gelesen, ich habe in meiner Freizeit natürlich Bücher von Frauen gelesen, aber das war halt die Klassiker. Und ich hätte mich nie gefragt, wo sind denn da die Frauen?
Ja, das kann ich habe da in der Oberstufe dann Christa Wolf und Ingeborg Bachmann.
Das ja, genau. Und dann Marlene Haushofer kommt noch öfters vor, die Wand. Aber die gab es bei uns auch nicht.
Was hättet ihr gern gelesen, also in der Schule? Was hätte dort sein sollen auch?
Ich glaube, also ein Buch, das ich jetzt für den Podcast gelesen habe, was ich super spannend fand, war von Adelheid Popp, Jugend einer Arbeiterin, weil das auch diese Perspektive einer jungen Frau oder auch eines Kindes irgendwie repräsentiert. Das heißt, da können sich vielleicht auch junge Menschen irgendwie besser reinfühlen. Und es zeigt so die Welt in Wien oder in Österreich auch so um die Jahrhundertwende und zeigt, wie Menschen der Arbeiterklasse hier gelebt haben, ja, was man sich heute gar nicht mehr vorstellen kann teilweise, was es hier für Fabriken gab, wie Kinder in den Fabriken gearbeitet haben, was es natürlich in anderen Teilen der Welt noch immer gibt. Aber das fand ich zum Beispiel sehr spannend und glaube ich, würde sich auch gut für Schullektüre eignen, weil man da viele Dinge dran besprechen kann, die immer noch aktuell sind.
Und du hast Christa Wolf erwähnt, Cassandra, das würde ich auch empfehlen. Das ist unser allererstes Podcast-Buch gewesen, deswegen hat es einen besonderen Platz in meinem Herzen. Und ja, ich finde, es ist so ein tolles Beispiel, eine Geschichte aus einer anderen Perspektive zu erzählen. Und nämlich aus der weiblichen Perspektive dieser Cassandra und dieser Troja-Krieg wird dann drinnen verhandelt. Und ich kann mich schon erinnern, dass ich in der Schule diese Bilder im Kopf hatte von der griechischen Mythologie, aber natürlich auch einfach von der Popkultur. So Brad Pitt und Orlando Bloom, die sich im Sand catchen. Sehr männlich irgendwie. Und dann gibt es noch die schöne Helena. Und das war es ein bisschen. Und dann liest man Christa Wolf und denkt sich, so kann ich auch auf diese Geschichte blicken. Weil ich denke mir, gerade in der Schulzeit, ich habe ja nie hinterfragt, da gibt es eine dominante Erzählung und da gibt es eine weniger dominante Erzählung. Und das kann man natürlich machen mit Literatur, dass man auf einmal eine Perspektive einnimmt, die nicht die Alltagsperspektive ist, die man eh überall vorgekaut bekommt. Und das dann zu besprechen in der Schule, finde ich eigentlich einen tollen Ansatz. Und wenn es dann auch eine spannende Geschichte ist, ist es natürlich leichter, als wenn man nur herumtheoretisiert.
Ja, ja. Weil du schon Perspektiven angesprochen hast, es ist ja so, dass in meinem Podcast immer Steady-AbonnentInnen auch Fragen stellen dürfen, meine Gäste, und ein paar habt ihr schon beantwortet. Aber die Johanna hat gefragt, wie wirkt sich der Male Gaze oder vielleicht auch der Female Gaze in der Literatur aus?
Da habe ich vor kurzem lustigerweise wieder drüber nachgedacht, weil ich eins meiner Lieblingsbücher wieder gelesen habe, Persuasion von Jane Austen, also Überredung heißt der Roman. Und ich habe damals in der Uni meine Seminararbeit über die Blicke in diesem Roman geschrieben und habe das dann auch wieder gelesen. Und ich finde es total spannend, wie vor allem in diesem Buch zum Beispiel die Beziehungen und auch die Entwicklung der Figuren sich über die Blicke austauscht. Und je mehr sich die weibliche Hauptfigur über den Roman hinweg entwickelt und auch in den Vordergrund tritt und aktiver wird und selbstbewusster wird, desto selbstbewusster wird sie auch in ihren Blicken und desto mehr nimmt sie auch diesen Female Gaze ein. Und es gibt sehr viele Momente, wo sie auch durchaus die attraktiven Männer abcheckt. Also es war ganz, ganz lustig, sich zum Beispiel mit so einem eher älteren Werk zu befassen und auch dieses theoretische Konzept drauf anzuwenden.
Okay. Johanna hat dann auch noch gefragt, welches Buch würdet ihr gerne aus einer feministischen Perspektive umgeschrieben lesen? Das finde ich voll spannend.
Das stimmt. Ich meine, wir haben letztens immer wieder über Märchen geredet und ich finde, ich habe es vorhin auch schon erwähnt, das sind so Geschichten, die sich so in uns eingebrannt haben, mit denen wir kulturell aufwachsen und die so viele moralische Vorstellungen drinnen haben und wo es natürlich total spannend ist, die umzuschreiben aus einer feministischen Perspektive und wo dann nicht nur die passive Prinzessin vorkommt und der starke Ritter, sondern vielleicht einmal die Prinzessin am Pferd sitzt und den schlummernden Prinzen wach küsst. Ich glaube, das macht einfach was mit Kindern.
Genau, wir haben in unserer Märchenfolge im Podcast auch Gender-Swapped Fairy Tales besprochen. Das ist ja auch ein Buch, also da gibt es all die bekannten Märchen umgeschrieben aus sozusagen einer queer-feministischen Perspektive und das fanden wir auch sehr cool eigentlich.
Und was ich auch sehr toll fände, ist Die Leiden des jungen Werthers von Goethe, weil wir haben öfters so drüber geredet, dass es gibt so unter Anführungszeichen Frauenliteratur und dann werden so Frauenthemen verhandelt und das ist ja nicht das Großpolitische und nicht die klassische Weltliteratur. Und dann lesen wir Die Leiden des jungen Werthers in totalem Liebeskummer, total emotional, dramatisch. Wenn ich mir vorstelle, es hätte eine Frau geschrieben, das wäre wahrscheinlich der größte Schnulzenroman
gewesen. Komplett, ja. Das wäre so Mädchenliteratur, ja, genau. Herzschmerz, irgendwas, und dann noch interessiert so niemanden. Ja.
Psychische Krankheit ist dann auch oft auf Frauen irgendwie umgelegt. Und bei Leiden des jungen Werthers ist so Goethe. Weltwerk. Und das fände ich einfach so lustig, das ein bisschen auf die Schippe zu nehmen.
Das ist eine super Idee.
Schreib bitte einen satirischen Roman zu dir.
Das wäre echt gut. Ja.
Ich fände das großartig.
Eine Idee wurde geboren.
Muss man, TM ist gleich getrademarkt, das darf niemand, genau. Darf genau. niemand jetzt als Anlass nehmen, es selbst zu schreiben, weil es macht Sophia. Genau. Was waren, genau, die Sabrina hat dann noch gefragt, was waren die ersten Bücher von weiblichen oder queeren AutorInnen, die ihr gelesen habt, mit dem Bewusstsein, dass das unterrepräsentierte Gruppen sind in der Literatur, im Literaturbetrieb?
Bei mir war es im Studium eigentlich ganz zum Ende von meinem Literaturstudium, was arg ist, weil bis dahin war es mir auch irgendwie nicht so ganz klar, dass Frauen unterrepräsentiert sind. Und ich habe meine Masterarbeit zu schottischer Literatur und Frauen im zeitgenössische schottische Autorinnen geschrieben. Und da ist mir aufgefallen, es gibt super wenige. Und wenn, dann stehen sie nicht in den Buchhandlungen. Ich bin da die Buchregalreihen auf- und abgepilgert und habe zwar seitenweise da Walter Scott und ich weiß nicht wen gefunden, aber Frauen sehr, sehr wenig. Und selbst jemand wie zum Beispiel Jackie Kay, die eigentlich... In Schottland gibt es so diese schottische Nationaldichter, da gibt es so eine Rolle, die wird sozusagen immer weitergereicht. Ja. Sie war zu dem Zeitpunkt sozusagen diese offizielle schottische Nationaldichterin und trotzdem kannten sie die Leute nicht. Also das hat mich total schockiert und da ist mir irgendwie erst bewusst geworden, okay, da gibt es tatsächlich ein Problem an Repräsentation.
Mhm. Bei mir waren es bestimmt afrikanische Autorinnen, weil ich ja Afrika-Wissenschaften auch studiert habe und da haben wir Gott sei Dank sehr viele weibliche Autorinnen gelesen und das waren Autorinnen, die ich vorher nie gehört hatte, die aber schon eigentlich Klassikerinnen sind. Und da merkt man, okay, die sind benachteiligt auf mehreren Arten und Weisen. Erstens mal, wie ist überhaupt der Buchmarkt in afrikanischen Ländern? Werden diese Personen übersetzt? Sie werden dann vielleicht nur gelesen, wenn sie auf Englisch oder Französisch schreiben, aber auf ganz vielen anderen afrikanischen Sprachen nicht. Mhm. Und ich glaube, dann waren so die ersten, ja, Mariama Ba, In Si Longue Lettre, ein Briefroman aus den 80ern aus dem Senegal über Polygamie, auch aus einer weiblichen Perspektive. Der war zum Beispiel total spannend, aber auch Buchi Emecheta oder Yvonne Vera aus Zimbabwe, die sehr stark über den Bürgerkrieg in Zimbabwe geschrieben hat, der auch sehr stark von diesen Heldenepos geprägt war. Aber es war zum Beispiel total viel sexualisierte Gewalt an Frauen, dort Thema und das ist einfach in der nationalen Erzählung nicht vorgekommen. Mhm. Und sie hat das Thema aufgegriffen oder auch Inzest zum Beispiel und Gewalt in der Familie. Das sind total tabuisierte Themen, die diese Autorinnen aufgegriffen haben. Und das war für mich dann so, wow, da haben sich ganz neue Welten eröffnet.
Mhm. Habt ihr den Eindruck, dass der Literaturbetrieb feministischer wird? Also bewegt sich was in die richtige Richtung? Wie ist da eure Gegenwart, wie wäre da eure Gegenwart, wie sagt man da, Assessment, wie sagt man auf Deutsch?
Bestandsaufnahme.
Dankeschön.
Der schöne Griff.
Bestandsaufnahme. Ja.
Also was man auf alle Fälle beobachten kann, ist, dass Feminismus sich gut verkauft und dass auch Verlage sehr da aufspringen, zumindest im Moment. Und dadurch wirkt es vielleicht auch so, als wäre Feminismus total angekommen im Buchmarkt. Ich glaube aber, dass man auf mehreren Ebenen schauen muss, dass man auch auf die, nicht nur die Leselisten, aber auch auf die Buchpreise schauen muss, auf Stipendien. Wer wird da eigentlich unterstützt? Gibt es tatsächlich auf allen Ebenen irgendwie eine Gleichheit oder bildet sich das auf allen Ebenen ab und das ist dann schon irgendwie viel schwieriger zu sagen. Aber auf alle Fälle ist Feminismus momentan noch populär. Wer weiß, wie sich das auch entwickelt bei solchen Trends, kann das ja dann auch wieder in die andere Richtung gehen.
Ja, ich würde das genauso sehen, dass Feminismus halt ein Trend ist und das ist irgendwie positiv, weil dann kommen mehr Bücher von Frauen vor und das ist ja auch eine Forderung, die wir stellen mit unserem Podcast. Aber ja, es ist halt auch ein sehr kapitalistischer Markt, der sich halt danach richtet, eben was gerade Trend ist. Und ich habe dann schon das Gefühl, gut, dann werden halt so ein paar Bücher rausgehauen, so populär Feminismus, sagen wir immer dazu. Ja. Und leider, ich habe dann auch ein paar Bücher reingelesen, denke mir immer so, ja, Aber es gibt so viele andere oder so viele feministische Themen, die man einfach mit mehr Tiefe noch behandeln könnte und die dann nicht vorkommen. Und dann gibt es ein paar so, ich weiß nicht, Kassenschlager oder vielleicht auch so Aushängeschilder. Wir haben auch was Feministisches gemacht, Checkbox. Und ich glaube, ja, so wie du gesagt hast, ich denke mal, wenn's Widerstand gibt, dann ist die spannende Frage, ob sich das dann hält oder ob das so ein bisschen ein Fähnchen im Wind war.
Ich finde, sehr bezeichnend ist dann immer, wenn man in die Verlage selbst schaut, wer die Verlagsleiter sind und die Verleger. Und das ist halt doch einfach immer noch ein sehr männlich dominiertes Business. Also die Leute, die dann entscheiden, was tatsächlich verlegt wird, sind halt dann trotzdem ganz oft die berühmten alten weißen Männer.
Genau. Ja, so. Und die unbezahlten Praktikantinnen.
Genau, ja. Die dann oft dafür zuständig sind oder die dann oft, also es gibt ja in österreichischen Verlagen ist es dann ganz oft so, dass du halt an der Spitze des Verlags halt einen Mann hast und dann ganz viele coole Frauen, die dann in diesem Verlag arbeiten, halt auf niedrigeren Ebenen und die halt dann dafür sorgen, dass es schon coole feministische Titel im Programm gibt. Aber da stellt sich dann immer die Frage, sollte sich sozusagen dieser Feminismus nicht dann auch in der Struktur des Unternehmens abbilden? Und da sind wir halt, glaube ich, noch weit davon entfernt.
Absolut. Ja. Und sobald irgendwer Privilegien aufgeben muss, wird es natürlich ein bisschen schwieriger.
Ja, und dann ist es einfacher, irgendwie oberflächlich feministische Titel ins Programm zu knallen. So.
Ja.
genau. Also eine Frage, die dann ganz oft gekommen ist, unter anderem von Claudia, aber auch noch von ein paar anderen Leuten, war die Frage, dass wir jetzt sozusagen in die Sommerferien gehen und die Leute wollen irgendwie feministische Literatur lesen. Also sie haben jetzt Zeit, sie brauchen Strandlektüre und deshalb wollte ich euch heute auch fragen, was denn so eure Empfehlungen sind, was man jetzt diesen Sommer lesen muss. Entweder ältere Sachen oder Neuerscheinungen, wie ihr wollt. Also was würdet ihr den HörerInnen unbedingt empfehlen, was sie diesen Sommer lesen sollen?
Also, lange Liste an Tipps. Nein, ich versuche mich kurz zu halten und ein paar wichtige herauszugreifen. Weil Sommer ist einfach gleich mal eine Empfehlung an einen feministischen Reiseführer.
Oh, cool.
Das ist also von Lonely Planet, jetzt nicht die Lücke. Aber es gibt ein Buch, das hat mir die Julia sogar geschenkt, einmal vor 2-3 Jahren. Der heißt In Her Footsteps. Und das ist so ein Buch, wo man einfach nachschauen kann. Ich war auf Urlaub dort und dorthin nach Städten sortiert. Und nach Aktivistinnen und Pionierinnen und dort kann man dann feministischen Persönlichkeiten und Frauen auf die Spur gehen. Und da kann ich mir zum Beispiel anschauen, ich bin in Prag, wen gibt es so, was gibt es für spannende Denkmäler und da kann ich dahin hineinblättern. Also ich finde das einen super Tipp für den Sommer, wenn man irgendwo hin unterwegs ist und im Urlaub ist oder auch natürlich für Wien zum Beispiel.
Sehr cool.
Ja, ich habe gleich als erstes auf meiner Liste ein Buch, das für mich der totale Page-Turner war. Ich habe das auf einer Zugreise gelesen und ich weiß nicht, so schnell habe ich, glaube ich, lange kein Buch mehr gelesen, also perfekt für den Strand.
Alle, die die Buch kennen, erwarten jetzt Jane Austen.
Das kommt ganz am Schluss.
Okay, gut. Das Highlight.
Das große Highlight. Oh Gott, mein Ruf eilt mir voraus.
Zu Recht.
Nein, das ist tatsächlich nicht Jane Austen. Es ist Eine Tochter Harlems von Louise Merriweather.
Okay.
Nicht so unbedingt Strandthematik, aber wirklich ein sehr, sehr spannendes Buch, das die Geschichte der 12-jährigen Francie erzählt, die im Harlem der 1930er aufwächst und so ihre Welt aus ihren Augen nacherzählt. Und das befasst sich schon mit sehr schweren Themen. Es ist auch viel Gewalt, viel sexualisierte Gewalt drinnen. Aber diese Perspektive von diesem jungen Mädchen zieht einen so in ihren Bann, dass man wirklich einfach nicht mehr aufhören kann, ihr zu folgen. Und ich fand das ein super, super spannendes Thema. Das ist in der Reihe Rororo Entdeckungen von Rowohlt erschienen. Cool. Und will auch vergessene Autorinnen des 20. Jahrhunderts eigentlich wieder rehabilitieren. Und ja, ein sehr, sehr schönes Buch, finde ich.
Ja, das stimmt. Ich mache das auch sehr gern. Ja, für alle Menschen, die Wasser so sehr lieben wie ich.
Und ja, ich auch.
Ja,
ich
liebe Wasser auch
sehr. Ja, ja,
ja. Ein Buch, das heißt The Deep.
Okay.
Und das ist super spannend. Es ist von River Solomon, einer non-binären Person. Und es geht um die Wachinru. Das ist so ein mystisches Meeresvolk. Und die Idee ist auch eine ziemlich arge eigentlich, dass beim transatlantischen Sklavenhandel waren viele schwangere Frauen an Bord und viele haben die Überfahrt nicht überlebt und wurden von Bord geworfen. Und die Babys in ihrem Bauch sind dann im Wasser geboren und nachdem die ja Föten waren und so weiter, konnten einige von ihnen überleben und sind dann sozusagen diese Nachkommen von diesen Frauen. Und es geht ganz viel um Erinnerungen. Es gibt dann nur so eine Person, die von diesem Wachinru diese Erinnerungshalterin ist sozusagen und alleine traumatische Erinnerungen behält und alle anderen vergessen es immer und die gibt es dann weiter und irgendwann will diese Person aber an die Oberfläche und sich von diesen allen Erinnerungen befreien und trifft dort auf eine andere Frau, die so die letzte Überlebende von ihrer Gruppe ist und die sagt, nein, wir müssen uns erinnern, weil sonst verlieren wir uns selbst. Und die Protagonistin ist so, ich muss vergessen können, weil sonst verliere ich mich selbst. Mhm. Und das verhandelt sich in diesen Personen und es ist ein sehr poetisches Buch. Es basiert auch auf einem Lied. Es ist, finde ich, sehr sinnlich, weil es sehr viel darum geht, wie diese Virginia Woolf kommunizieren, nämlich über Schwingungen. Und es ist auch diese Entstehungsgeschichte irgendwie so dieses im Kollektiv ein bisschen entstanden zwischen einer Band und River Solomon und immer so hin und her gegangen und so. Und ich finde, das spürt man richtig in dem Buch.
Das klingt total schön. Ist es neu erschienen?
Nein, es ist nicht ganz neu. Jetzt muss ich noch schauen. Nein, es ist von 2019.
Okay, ja. Ich habe noch nie davon gehört. Das klingt voll spannend.
Ich habe das auch. Das war so ein Glücksgriff von einer Freundin von mir, die es mir geschenkt hat.
Mhm. Cool.
Ja, auch irgendwie passend. Ein Buch, das in der Karibik spielt. Ich habe White Sargasso Sea mitgebracht von Jean Rhys. Ist auch eine Klassikerin. Wir besprechen in unserem Podcast ja viele Klassiker von Frauen. Und das passt irgendwie recht gut so zu dieser sommerlichen Hitze. Es ist auch ein sehr atmosphärisches Buch, das eigentlich die Vorgeschichte von einem anderen Klassiker ist, nämlich von Jane Eyre, von Charlotte Bronte, was ja auch viele Leute kennen. Mhm. Und es war eigentlich der erste Roman, der aus postkolonialer Sicht einen Klassiker neu geschrieben hat. Also es geht darum, um eine Figur, die wir aus Jane Eyre kennen und deren Geschichte aus einer anderen Perspektive zu schreiben. Und ist sehr atmosphärisch, sehr dicht, traumhaft, auch irgendwie verstörend. Also viele Bilder bleiben einem irgendwie total hängen. Und ist auch eines von meinen absoluten Highlights und fügt sich, finde ich, gut so in den Sommer ein.
Ja, da kann ich gleich anschließen mit einem Buch, das in der Karibik spielt.
Oh mein Gott, als hätten wir es uns überlegt. Ja,
Und schon, ich komme gerade drauf, wieder ein Buch, das ich von dir bekommen habe. Das ist nicht lustig, Julia schenkt mir immer Bücher als Leseauftrag, als Geschenk unter Anführungszeichen. Und hier, dann muss ich sie lesen. Ja. Podcast. Ja. Aber ich finde das manchmal auch ganz angenehm, weil es ist immer so schwer, sich zu entscheiden. Ich habe so eine riesengroße Bücherliste. Und wenn dann wer kommt und sagt, lies dieses Buch, das hilft.
Und da hilfst du tatsächlich auch, einen Literaturpodcast zu haben, weil da muss man halt bestimmte Sachen lesen.
Stimmt, stimmt. So, es ist schon, man gibt schon einen gewissen Fokus und man liest die Bücher schon ein bisschen anders oder wählt sie anders. Das finde ich schon sehr cool, weil ich denke so, boah, jetzt habe ich wieder ganz viele, weiß ich nicht, Europäerinnen gelesen. Jetzt muss ich mal wieder zu anderen Büchern greifen. Und ja, das ist dann, gibt schon so ein bisschen eine Richtung vor. Aber ja, das Buch aus der Karibik heißt How the One-Armed Sister Sweeps Her House. Kurzer, knackiger Titel.
Von Cherry Jones, glaube ich.
Genau, von Cherry Jones, 2021 erschienen, war ihr Debütroman. Und es geht um die Karibikinsel Barbados. Und auch, haben wir vorher schon gesprochen, so eine bisschen andere Perspektive eben auf Barbados. Nicht, es ist so dieses Urlaubsparadies und Touristen, Touristinnen sind da auf den Stränden, weiße Sandstrände, Karibikinsel. Und es geht um Lala, so heißt die Hauptperson, die am Strand den Touristinnen die Haare flicht. Und für sie ist dieses Urlaubsidyll nur Kulisse, weil sie ist eben betroffen von Gewalt in der Beziehung. Und es geht dann so darum, wie es ihr damit geht. Ihr Partner bringt einen weißen, reichen Villabesitzer um bei einem Raubüberfall und versteckt sich dann und... Ja, es ist auch ein sehr poetisches Buch und ich fand eben ein anderer Blick auf diese oberflächlich glitzernde Karibik-Realität. Also entweder für alle, die in die Karibik fahren und sich damit konfrontieren wollen oder für alle, die nicht in die Karibik fahren, weil sie es sich nicht leisten können und sagen, gut, dass ich nicht dort bin. Ja. Ich profitiere nämlich nicht von ausbeuterischen Verhältnissen. Ja.
Ist es nicht auch sehr spannend? Du hast mir damals gesagt, das ist wie ein Thriller.
Es ist wirklich ein Thriller, ja. Mhm. Also das ist ja auch für viele, glaube ich, lesen gerne spannende Lektüre. Ja. Also wenn man irgendwie Spannung mag, dann kann ich das jedenfalls empfehlen.
Mhm. Ein Sachbuch habe ich noch mitgebracht, und zwar Der verkaufte Feminismus von Beate Hausbichler. Ja. Auch praktisch schon ein Klassiker, muss man sagen. War
auch schon mal hier in diesem Podcast zu Gast.
Super. Und zwar zeigt dieses Buch die Verstrickung von Feminismus und Kapitalismus und wie eben Feminismus zu einem Produkt geworden ist. Und ich finde, das hat mir auch ganz viele nochmal neue Blickwinkel eröffnet, hat mir echt die Augen geöffnet. ja, keine Ahnung, die Diskussion rund um Barbie war damals, als ich es gelesen habe, ja, so riesengroß. Und ich dachte, okay, wir können eigentlich aufhören, über dieses Thema zu diskutieren. Wir lesen einfach alle Beate Hausbüchler und die Sache hat sich. Da steht alles drin, was wir wissen müssen. Also es ist ein Buch, das, finde ich, einfach, ja, Pflichtlektüre ist fast.
Ein Buch, das ich gerade gelesen habe, ist Iowa von Stephanie Sargnagel.
Ah ja, und dann das ist auf meinem Stapel.
Ist auf deinem Stapel. Noch nicht gelesen, ja. Sehr gut. Ja, es ist eben eins der wenigen lustigen Bücher, die ich lese. Irgendwie, es ist voll arg, aber wenn man sich so Feminismus und Bücher dann irgendwie...
Ja, der Humor bleibt ja manchmal dahinter zurück.
Obwohl es eigentlich absurd ist, weil es gibt so tollen feministischen Humor.
Ich habe noch ein lustiges Buch dann für euch am Ende.
Okay, ja. Bin schon gespannt. Aber ja, ich finde, Stephanie Sargnagel schreibt einfach irrsinnig lustig. Ich muss sagen, ich habe den ersten Teil des Buches sehr verschlungen und dann hat es sich ein bisschen gezogen. Also okay. Der zweite Teil hatte so ein bisschen Längen für mich, wo ich dann dachte so, jo. Aber es ist einfach total lustig, so diese USA-Realität. Also für alle, die sich schon ein bisschen mit einer Distanz auf die Wahl im Herbst vorbereiten wollen, macht es ein bisschen humorvoll.
Ja. Leichter zu ertragen.
Leichter zu ertragen.
Auch das wahrscheinliche Ergebnis dann vielleicht leichter zu ertragen.
Ja, oh Gott. Und ja, ich mag schon ihren Schmäh sehr gern, muss ich sagen. Also war schon ein lustiges
Buch. Ich musste auch sehr viel lachen dabei, also auf alle Fälle.
Dein lustiges?
Dann ziehe ich jetzt mein lustiges vor, das hatte ich am Schluss. Ihr habt es ja schon erraten eigentlich. Es ist Stolz und Vorurteil, because...
Natürlich.
Of course, why not? Das ist ein Buch, wo ich dauernd lachen muss. Mhm. Also wenn ich das aufschlage jedes Mal, lache ich immer schallend. Und ist so mein All-Time-Favorite, einfach so ein Comfort-Buch, das ich wahnsinnig gern in die Hand nehme. Und egal, ob ich 13 oder 30 bin, es unterhält mich immer noch. Und ja, es ist im Prinzip ein Enemies to Lovers aus dem 19. Jahrhundert. Also für alle, die auch was Nettes wollen, auch ein bisschen eskapistisch und die auch ein bisschen Liebesgeschichte, die aber auch ein bisschen Geduld haben für diese bisschen antiquierte Sprache, denen kann ich das sehr ans Herz legen.
Und jetzt wieder was Ernstes. Das ist vorbei mit dem Spaß.
Das war's.
Das war's jetzt. Unsere Spaßbücher sind vorbei. Oh Gott. Nein, ja, ich weiß nicht, wir haben vorher Klassikerinnen geredet und wir haben das ja auch so ein bisschen in unserem Podcast, das Projekt, dass wir Klassikerinnen vorstellen, also eine Klassikerinnenreihe. Und ich habe es eh vorher schon erwähnt, aber ich erwähne es einfach nochmal, Cassandra. Mhm. Weil, ja, sollte man einfach mal gelesen haben, finde ich. Und ist sicher auch spannend, finde ich, so dieses, okay, Frauen, die Wahrheit sagen, haben es manchmal schwer. Und ich finde, es ist ja so dieser mythologische Stoff. Dann hat es Cassandra in der DDR, dann hat es Christa Wolf in der DDR geschrieben, was ja auch eine Zeit war, wo viel Meinungsfreiheit beschränkt wurde. Ja. Und jetzt finde ich mit diesem ganzen Outcalling und Leute, die was sagen und werden sofort irgendwie an die Wand gefahren, wenn ich mich mal traue, mich zu einem Thema zu äußern, finde ich es auch wieder interessant, mit diesem Blick auf so einen alten oder mittelalten Stoff zu schauen. Und das finde ich auch immer spannend bei Büchern. Wie geht es mir mit diesen Büchern, wenn ich es in verschiedenen Zeiten und mit meinem jetzigen Ich lese? Und so geht es mir auch manchmal, wenn ich ein Buch wieder lese ein paar Jahre später. Und so, wow, ein Buch begeht in mir anders, je nachdem, wo ich in meinem Leben gerade bin.
Ja, voll. Ja.
Und ich glaube, bei Cassandra ist das sehr persönlich und sehr politisch.
Ich werde jetzt eine Frage einwerfen. Und zwar, ihr habt es jetzt schon öfter gesagt, ihr besprecht in eurem Podcast sehr viele Klassikerinnen. Was meint ihr denn mit dem Begriff Klassikerin? Was ist denn das überhaupt für euch?
Ja, wir haben dazu eine ausführliche Folge gemacht, wo wir so Kriterien für uns definieren. Einerseits wollen wir so ein bisschen ein Gegengewicht bilden, schon zu diesem Kanon, den wir vielleicht auch in diesen Leselisten, die wir in der Schule lesen. Wir wollen sozusagen zeigen, wo Bücher von Frauen auch von diesen dominanten Erzählungen abweichen. Aber natürlich geht es schon auch darum, irgendwie so gewisse Bücher, die sich auch über die Zeit hinweg gehalten haben, die eben, so wie Sophia jetzt gerade schon gesagt hat, in Bezug auf Cassandra, immer wieder neue Relevanz gewinnen, je nachdem, in welchem Kontext man sie liest und so eine zeitlose Aspekt haben. Was haben wir noch für Kriterien?
Ja, zum Beispiel Bücher, die irgendetwas auch vielleicht neu und anders gemacht haben, also nicht quasi eins von vielen gleichen sind, sondern vielleicht einen neuen Standard gesetzt haben oder etwas sehr innovativ erzählen konnten, sei das sprachlich oder inhaltlich.
Genau, und auch Bücher, die eben so Kanonisierungsprozesse, also wie wird ein Buch überhaupt zum Klassiker, hinterfragen. Also in den USA zum Beispiel hat man ja da sehr bewusst hingeschaut und sich gefragt, okay, welche Bücher wollen wir denn jetzt aufnehmen in diesen Kanon? Welche sollen zum Klassiker werden? Was fehlt uns denn? Und ich glaube, da das so zu seinem bewussten Prozess zu machen, das zu reflektieren, war uns auch wichtig, weil es irgendwie, finde ich, so im deutschsprachigen Raum ein bisschen so wirkt oft als, naja, das sind halt die richtig guten Bücher und das ist halt von Genies geschrieben und deswegen sind sie hier. Es ist nicht, dass das irgendjemand mit einer subjektiven Wahrnehmung irgendwie ausgewählt hat. Und diesen Prozess auch zu reflektieren und sagen, das ist immer total subjektiv. Mhm. Und die Menschen, die diese Bücher auswählen, haben ihre ganz eigenen Kriterien mitgebracht. Und das ist uns einfach auch wichtig, wenn wir diese Bücher besprechen. Mhm.
Mhm. Wollen wir weitermachen mit euren Empfehlungen?
Ich
glaube,
ich habe noch eins. Hast du noch eins?
Nein, also schon, aber nicht auf meiner Liste. Aber ich mir fallen.
Also haben wir schon fünf? Ich habe nicht mitgezählt.
Ich habe noch eins. Okay, und eins dann haben sind wir noch. Gut. Ich habe ein Buch, das wir nicht im Podcast besprochen haben. Ah, und zwar Bluettes von Maggie Nelson. Und zwar ist das so ein kurzes Buch, das so ein bisschen, ich würde mal sagen, genreübergreifend ist, auch zwischen Lyrik und Prosa. Es ist in so kurzen Absätzen geschrieben und lässt sich deswegen auch, ich meine, ganz gut immer zwischendurch lesen. Und zwar beschreibt darin die Autorin ihre Beziehung zur Farbe Blau. Also sie sammelt blaue Gegenstände, sie schreibt auch viel über die Philosophie und die Theorie zu Blau, weiß nicht, Farbentheorie bis zu ich weiß nicht was. Und verarbeitet aber über diese kurzen Absätze und Geschichten zum Thema Blau auch so einen Verlust, eine Beziehung, ihre eigene Trauer, ihre eigene Depression. Und das ist sehr, sehr schön poetisch und hat bei mir auch immer ganz viel ausgelöst und ein Buch, das ich auch sehr gerne mitgeben möchte, obwohl wir es nicht im Podcast besprochen haben.
Mhm. Und Blau passt ja auch gut zum Urlaub.
Genau, und Meer und Himmel.
Ja. Oh, ich bin echt reif für das Meer, wenn ich so drüber rede.
Ja. Ja, danke für eure Empfehlungen. Ich würde jetzt gerne noch eine Frage von der Sabrina auch noch stellen, die... ich werde übrigens alles in den Shownotes dann verlinken, also alle, die jetzt zuhören, ihr könnt dann einfach reinschauen, ich werde das alles verlinken. Auf die Buch werde ich natürlich auch verlinken. Nochmal große Empfehlung an der Stelle, den Podcast zu hören. Ich habe da auch schon sehr, sehr viele Literaturtipps auch gekriegt. Es ist auch immer wieder sehr spannend, auch vor allem, wenn man gerade jetzt für die Sommerzeit dann noch weitere Empfehlungen vielleicht braucht. Oder auch, also immer auch praktisch vor Weihnachten, weil stimmt. Buchgeschenke und so. Aber genau, die Frage von der Sabrina war, welches Buch hat euch so richtig zum Lesen gebracht? Gibt es da eines, das man nennen kann? Oder ja?
Puh, also ich denke jetzt erstmal so an Kinderbücher, weil ich glaube, ich habe schon in der Volksschule viel gelesen und da würde ich sagen, Christine Nöstlinger.
Voll, ja, Christine.
Die Geschichten von Minnie. Ich habe das so geliebt. Ja. Und das ist so. Es sind so Anti-Helden-Heldinnen-Geschichten, mit denen ich mich dann schon auch irgendwie identifizieren konnte, so über diesen Schulalltag und wie ist es, wenn man in die Schule kommt. Und ja, das habe ich total gern gelesen. Dann Astrid Lindgren, das war, glaube ich, so das Buch noch, bevor ich lesen konnte, weil das habe ich total viel von meinen Eltern mitbekommen und die haben mir das vorgelesen und ich glaube schon, dass das so diese Liebe auch zu Geschichten daherkommt. Und dann Harry Potter. Ich glaube, ich bin einfach diese Generation, die dann so Ende Volksschule, die ersten richtig dicken Bücher waren dann so Harry Potter. Ich bin ein Millennial.
Ja, bei mir war es auch Harry Potter. Aber mir hat es meine Mama relativ lange vorgelesen. Ah, ja, okay. Das war so unsere Bonding Experience. Genau, Harry Potter. Ja, ich muss nochmal sagen, Jane Austen. Dann höre ich auch schon wieder auf. Und ein Buch, das ich auch, wo ich mich auch sehr gut dran erinnern kann, noch war von Ian McEwan, das ist jetzt leider von dem Mann, Abbitte, Atonement. Das war auch, kann ich mich noch dran erinnern.
Das ich kann mich auch noch so erinnern, wie du das gelesen hast. Das ist eine Oberstufe gelesen.
Ah, wirklich?
Ja, oder du hast mir darüber erzählt zumindest. Ja. Oder wieder gelesen. Ich kann mich erinnern.
Gott. Sophia weiß immer, was ich gelesen habe in der Schulzeit.
Weil das war ein Miterleben. Ich kann mich erinnern, wie du Dracula gelitten hast.
Und ich habe Dracula nicht gelesen, sondern gelitten.
Du hast Dracula gelitten und du hast mich...
Aber vielleicht war ich auch zu jung dafür, das kann auch sein.
Hast du gelesen?
Ich habe das zum ersten Mal in der Oberstufe gelesen, ich glaube in der fünften oder so. Aber freiwillig, also es war nicht Schullektüre, sondern ich hab es geliebt.
Wirklich?
Ich habe es geliebt. Und
hast du daran geliebt?
Ich fand es total spannend und ich hatte irgendwie gerade zu der Zeit, wie viele Teenager-Mädels, glaube ich, so ein Vampir-Fetisch, so ein bisschen. Mh. Das war so die Zeit.
Und Twilight ich, und dann doch.
Ja, das war eben vor meiner, also Twilight war nach meiner Zeit. Ja, okay. Also so, ich bin 36, da gab es Twilight noch nicht. Ah, aber bei mir war es halt Dracula und das Musical Tanz der Vampire davor.
Oh ja.
Ja.
Wir alle nicken. Ja.
Und ich habe dann eben, also ich habe ja auch Anglistik studiert und ich habe dann auch sehr viel über Gothic Fiction und so gemacht an der Uni und habe dann auch, also genau, es war auch ein Teil meines, meiner Magisterprüfung war dann auch Dracula. Also ich habe das dann revisited dann später in meinem Leben. Also ich mag Dracula eigentlich voll gerne. Was ich aber noch spannender finde, ist die Novelle, auf der es eigentlich basiert, Camilla.
Ah, das habe ich nicht gelesen.
Das ist total, das, okay. Große Empfehlung jetzt von meiner Seite. Danke. Camilla ist eine lesbische Vampirnovelle, die in der Steiermark spielt.
Okay, wow. Die Steiermark habe ich jetzt nicht kommen sehen.
Und genau. Und das war eine der großen Inspirationen für Bram Stoker, dann Dracula zu schreiben. Und das geht um eine weibliche Vampirin, die eine junge Frau heimsucht. Ist auch nur ganz, ganz kurz. Und ich finde es total spannend, wenn man Dracula gelesen hat, das dann auch zu lesen.
Super spannend. Hast du sonst noch irgendwelche Anglistik-Tipps für mich? Ich brauche ja immer, weißt du.
Habe ich irgendwelche Anglistik-Tipps für dich?
Ja, Dinge, die du sehr gerne gelesen hast im Studium zum Beispiel.
Was habe ich im Studium gerne gelesen? Ich habe, okay, ein Buch, das ich voll gerne gelesen habe, ist einfach von einem Mann, von Percival Everett Erasure. Das fand ich super.
Ja. Cool.
Und sonst, ich überlege gerade, wow, darauf bin ich nicht vorbereitet jetzt.
Wisst ihr, wenn sich zwei Anglistinnen treffen?
Ja, voll.
Ich bin aber zurück und warte, bis sie fertig sind.
Hier schimpft ihr immer meine alten Engländerinnen, die ich im Podcast immer vorstellen will.
Was ich auch noch gut fand, war, das ist eher so ein Young Adult Fiction Ding von Sherman Alexie, The Absolutely True Diary of a Part-Time Indian oder Half-Time Indian? Part-Time Indian.
Ich gelesen,
genau.
Ja.
Das fand ich auch super. Mhm. Als so Young Adult Fiction Buch. Fand ich sehr gut. Die fand ich beide sehr empfehlenswert, ja.
Und ein Fact, den ich jetzt noch einwerfen kann, ja, bitte. Ich mit Anglistik nicht so gut punkten kann, ist, dein Podcast basiert ja, Große Töchter, wahrscheinlich auch auf dieser ganzen Bundeshymne-Debatte.
Ja.
Und die Texterin von der Bundeshymne war ja auch eine Frau. Das wusste ich nämlich.
Paula Preradovic.
Ja, voll gut, genau. Das wusste ich nämlich lang nicht. Und letztens habe ich das mal gegoogelt, weil irgendwie wissen alle, okay, Melodie, Mozart oder er hat es zumindest adaptiert, aber wer war eigentlich die Frau, die diesen Text geschrieben hat? Ja.
Ja, Paula Preradovic war diese Frau. Ja, voll. Ah ja, stimmt, das ist wahrscheinlich was voll viele nicht wissen, tatsächlich. Ja, voll. Wir haben das in der Schule eingetrichtert bekommen, deshalb weiß ich das noch.
Nein, ich kann mich nicht erinnern.
Nö. Ja. Unser Deutschunterricht ein bisschen. Ich hoffe, unser Deutschlehrer hört nicht zu und hört das jetzt.
Ich hatte allerdings eine sehr gute Deutschlehrerin in Unterstufe.
Okay.
Aber da haben wir noch keine Klassikerinnen gelesen.
Nee. Ich hatte immer punktuell gute und dann wieder schlechte. Also ich hatte immer nur alle so ein, zwei Jahre lang. Und dann waren welche dabei, die waren super und dann waren welche dabei, die waren ja nicht so toll. Mhm.
Aber um hier noch einen positiven Aspekt einzubringen, ich muss sagen, vielleicht hätten wir nicht diese auch sehr negative Erfahrung gemacht im Sinne von, wen lesen wir, hätten wir vielleicht auch diesen Podcast nicht gegründet. Er hat uns positiv radikalisiert, Julia.
Ich weiß nicht. Ich hätte gerne mehr Bücher von Frauen in der Schule gelesen.
Mir schwirrt die ganze Zeit noch so eine Frage im Kopf herum und ich weiß nicht, ob ich sie so auf den Punkt bringen kann, dass sie Sinn macht. Aber was ich so wahrnehme aus meinem Umfeld, auch bei mir selber teilweise, also ich habe, je älter ich werde, desto weniger lese ich. Also ich war als Kind so ein kompletter, also ich war echt so eine dieser Kinder, die dann irgendwie spät in der Nacht noch irgendwie mit der Taschenlampe unter der Decke gelesen hat und so, weil ich eigentlich schon schlafen hätte gehen sollen und dann musste ich aber weiterlesen. Also ich war so eine richtige Leseratte und dann auch im Studium noch sehr viel gelesen, auch weil ich musste. Und ich merke so jetzt, ich lese voll wenig aus Spaß. Also es ist so, ich lese das, was ich lesen muss, aber irgendwie hat sich so, und das ist auch etwas, was mir viele Leute mitteilen, auch so unser Konsumverhalten, wenn es um Texte geht, total verändert. Also es ist schon dieses Kurze, wir lesen Überschriften, wir lesen irgendwie Insta-Posts, wir hören TikToks. Ich Gott sei Dank nicht, weil ich bin nicht auf TikTok. Aber es hat so eine Veroberflächlichung stattgefunden in unserem Leseverhalten. Und ich finde es total spannend, dann in so einer Zeit, wo voll immer weniger Leute wirklich Bücher lesen, einen Buch-Podcast zu starten. Und da wäre irgendwie so meine Frage, erstens mal, wie ist da eure Wahrnehmung Und warum ist es wichtig, trotzdem sozusagen Literatur zu lesen, gerade in so einer Zeit?
Ich glaube, ich habe einen Buchpodcast, damit ich einen Grund habe zu lesen.
Ja.
Also,
ja.
Ich habe mir, als ich mit dem Studium fertig war, gedacht, so, jetzt muss ich nicht mehr lesen, jetzt kann ich lesen, was ich will. Und dann habe ich aufgehört zu lesen.
Ja.
Also mir geht es genauso. Und ja, für mich geht es auch irgendwie darum, weniger Screentime zu haben tatsächlich. Und Bücher sind einfach eine super schöne, super wichtige Beschäftigung, die eben ganz ohne Blaulicht und irgendwie kurze Aufmerksamkeitsspannen auskommt. Mhm. Und ich finde, das ist wichtig, dass wir weiterhin uns trainieren darin, auch langsame Medien zu konsumieren und nicht nur in diesem total schnelllebigen irgendwie aufzugehen.
Mhm. Und ich glaube schon, dass es auch so anders ist, weil du hast erzählt als Kind, wie du da unter der Bettdecke gelesen hast. Und manchmal ist es vielleicht auch so der Anspruch, okay, wenn ich jetzt Literatur lese, dann muss das so eine gute Literatur sein. Und das ist dann manchmal die komplizierte Literatur, die nicht so zugänglich ist. Und ich finde, man kann einfach auch lesen, was einem irgendwie Spaß macht. Und wenn du das Gefühl hast, du liest jetzt irgendwie Stolz und Vorurteil zum vierten Mal, aber es ist so ein richtiger Page-Turner für dich, ja, das ist ja auch super. Ich muss mir jetzt nicht nur die Bücher vornehmen, die irgendwo, keine Ahnung, die wichtige Literatur darstellen und dann sind irgendwie anstrengend, sondern einfach auch nette Literatur lesen und das dann vielleicht auch genießen mal, dass es so ein bisschen eben, wie du sagst, kontrakulturell ist.
Voll, ja.
Und das
ja.
ist so schön und ich muss mich dann auch manchmal rügen, dass ich lese immer abends im Bett zum Beispiel. Und ich nehme immer vor, davor mein Handy abzudrehen und danach nicht nochmal irgendwie auf mein Handy zu schauen und das, manchmal schaffe ich es nicht. Aber ja, wenn ich dann in der Gewohnheit drinnen bin, ist es auch total leicht und dann ist es so angenehm. Und ich finde, das ist dann schon, das ermöglichen dann schon Bücher, weil das so eine Geschichte ist, auf die ich mich anders einlassen kann. Und dann denke ich mir, jetzt habe ich gelesen und ich erinnere mich dran. Und wenn ich dann denke, jetzt habe ich noch mein Insta-Feed durchgescrollt, dann weiß ich nachher gar nicht mehr, was ich gesehen habe irgendwie.
Ja, das ist bei mir so gewesen. Ich habe immer vor dem Schlafengehen gelesen und irgendwann wurde das dann das Buch zum Handy und dann ist es halt irgendwas.
Ja.
Also das ist vielleicht auch so eine Botschaft heute, so wer total kulturell und subversiv sein will, lest Bücher.
Genau. Stimmt.
Was habt ihr noch vor mit dem Buch? Was sind so eure Pläne? Worauf dürfen wir uns noch freuen?
Sollen wir jetzt realistische Dinge sagen oder unrealistisch?
Es ist alles erlaubt.
Natürlich wollen wir die Weltherrschaft
Literaturmarkt umkrempeln.
Ja. Absolut, ja.
Mhm. Nein, ich weiß nicht. Ich glaube für mich, was ich mir wünsche, ist, dass Leute durch uns eben zu diesen richtigen Büchern zur richtigen Zeit kommen. Mhm. Weil das ist für mich manchmal so das Schöne, wenn ich dachte, das Buch hat mich gerade so im richtigen Moment in meinem Leben erwischt. Und es ist manchmal so ein Zufall. Und ich glaube, wenn man regelmäßig die Buch hört, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass einen dieses Buch trifft, hoffentlich größer. Ich drücke die Daumen. Mhm. Aber das wünsche ich irgendwie Leuten, dass sie das dadurch finden. Mhm. Und ganz ein egoistischer Grund ist für mich, ich lerne so viele tolle Frauen kennen durch diesen Podcast, weil wir machen ja auch immer wieder Interviews mit Autorinnen oder Literaturschaffenden.
Auch zum Beispiel mit dir.
So ja, genau, das wollte ich auch gerade sagen. Und jetzt sitzen wir hier bei dir und ich weiß nicht, da entstehen so schöne Begegnungen.
Ja, voll.
Und das ist einfach ein so schöner Aspekt von diesem Podcast. Und was ich auch immer toll finde, uns schreiben zum Beispiel auch Lehrer und Lehrerinnen, die sagen, dadurch unseren Podcast haben sie das mal reflektiert und jetzt lesen sie mit ihrer Schulklasse das und das und jetzt haben ihre Schülerinnen auch unseren Podcast angehört und das finde ich richtig cool eigentlich, weil das ist dann so ein bisschen ein Bildungsauftrag, der halt so passiert und ja, manchmal reden wir auch mit Verlagen und da habe ich dann schon das Gefühl, okay, die denken dann, Bücher von Frauen, welche haben wir eigentlich? Und es ist so ein Aufmerksam machen auf eine irgendwie recht schöne Art, finde ich.
Ja, kann ich nichts mehr hinzufügen.
Und ganz viel Zeit mit Quality Time mit Julia verbringen. Weil es ist schon schön, auch ein Freundinnenprojekt zu haben.
Voll, ja.
Und wir treffen uns an unseren Aufnahmetagen und dann frühstücken wir davor und quatschen und
trinken Kaffee
und dann nehmen wir auf und dann gehen wir spazieren und es ist irgendwie auch nett.
Ja, voll schön. Ja. Gibt es noch irgendetwas, was ich euch nicht gefragt habe, was euch noch wichtig wäre, loszuwerden?
Vielleicht, was ich noch gerne sagen würde, auch was ich so schön finde an Literatur, ist, dass man zum Beispiel etwas trockene Geschichte, die wir in der Schule halt irgendwie uns nicht so wirklich nahe geht oder wo man sich denkt, ja gut, Erster, Zweiter Weltkrieg, was sagt mir das heute eigentlich? Dass man diese Geschichte durch Geschichten oder durch Bücher so richtig lebendig machen kann, mhm, und dass man auf einer emotionalen Ebene verstehen kann, wie es den Menschen damals ging oder wie es den Menschen auch in anderen Ländern oder in anderen Situationen geht. Und ich finde das total wichtig, dass man diese empathische Leistung irgendwie da wertschätzt und ja einfach andere Lebensrealitäten dadurch kennenlernt. Und ich finde, eigentlich sollte auch zum Beispiel in der Schule, wenn es jetzt im Geschichteunterricht um irgendein Thema geht, sollte man eigentlich auch so Bücher dazu empfehlen, um das den Jugendlichen oder Kindern näher zu bringen.
Da gibt es auch ein paar interessante so entwicklungspsychologische Studien, die das auch sehr belegen, dass Kinder, die lesen, dass deren Empathiefähigkeit trainiert wird. Das finde ich auch dann immer sehr spannend. Auch weil wir eben gerade vorhin darüber gesprochen haben, dass immer weniger Leute wirklich Bücher durchlesen. Das ist auch etwas, was man damit halt trainieren kann. Einerseits, um anderen empathischer zu begegnen, aber auch einem selber, weil man ja in einem Buch dann plötzlich manchmal, also das hast du vorhin angesprochen, dann irgendwie so die eigenen, irgendwie zum Beispiel irgendwas wiedergespiegelt kriegt, wo man sich denkt, da war ich immer alleine damit und dann hat jemand genau das Gefühl, das ich irgendwie hatte oder habe, beschrieben. So, und das finde ich auch irgendwie das Schöne am Lesen.
Total, ja. Total. Ja, und ich glaube, das ist eben, wie du gesagt hast, nicht nur auf so einer kognitiv-rationalen Ebene, sondern tiefer, weil ich kann mit einer Person mitfühlen und bin vielleicht überrascht, dass ich mit dieser Person mitfühle, obwohl die ganz andere Ansichten hat wie ich. Und ich glaube, das ist was wir nicht so oft machen.
Ja.
Und was es ein Buch aber auf eine so spielerische Art und Weise mit uns macht, indem es uns im besten Fall ein bisschen in den Bann zieht und das dann so passiert. Und ich arbeite ja auch in der Friedensarbeit und diese Empathiefähigkeit, die Sie angesprochen haben, das ist so wichtig. Und ja, ich glaube, Kunst, verschiedene Art von Kunst kann auf jeden Fall einen Beitrag leisten.
Wollt ihr den ZuhörerInnen noch sagen, wo sie euch im Internet finden und wie sie euch auch supporten können?
Gerne. Also ihr findet uns natürlich auf allen Podcast-Apps, wo es Podcasts gibt, als Die Buch, der feministische Buch-Podcast, auf unserer Website www.diebuch.at, auf Instagram natürlich @die_buch. Und wir haben auch ein Steady-Unterstützungsprogramm, also für alle, die vielleicht noch ein paar Euros übrig haben für feministische Literaturkritik, da freuen wir uns sehr, auf steadyhq.com/diebuchpodcast.
Ja, und diese ganze Podcast-Währung ist natürlich die Unterstützung auf Steady erstens, das Wichtigste, aber auch alle diese Sternchen, die man da vergeben kann auf diesen Podcast-Plattformen und das Followen und so. Also wenn ihr das macht, dann
genau, hilft uns das. Einfach weitererzählen, das hilft uns auch sehr.
Weitererzählen ist eigentlich viel besser als Rating. Aber wir nehmen beides.
Man kann auch beides machen.
Genau.
Am besten alles.
Ja. Ja.
Dann vielen lieben Dank euch.
Vielen Dank für die Einladung.
Danke.
Sehr gerne. Vielen lieben Dank, Julia und Sophia, für das interessante Gespräch und eure vielen Lesetipps. Und danke an euch fürs Zuhören. Meine Lieben, das war die letzte Folge vor der Sommerpause. Die Sommerpause ist heuer früher als in den Jahren davor, weil ich im Juli und im August an einem anderen Projekt arbeiten werde, das meine ganze Aufmerksamkeit benötigt. Was es ist, werdet ihr bald erfahren. Ich verrate es jetzt noch nicht, aber ihr werdet es bald erfahren. Und ich hoffe, ihr habt für die Sommermonate einiges an Leseempfehlungen aus dieser Folge mitnehmen können. Keine Sorge, ich habe schon einige Folgen vorproduziert und im Herbst, wenn es dann wieder ein bisschen kühler ist draußen, geht's weiter mit neuen große Töchterfolgen. In den Shownotes zu dieser Folge findet ihr alle relevanten Links, zum Beispiel zum Podcast von Julia und Sophia, Die Buch, oder aber auch zu allen Leseempfehlungen, die sie heute für uns und euch mitgebracht haben. Große Töchter könnt ihr überall hören, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel auf Spotify, auf Apple Podcasts, auf Amazon Music und überall sonst in jeder anderen Podcast-App. Und in der App, in der ihr gerade hört, gibt es wahrscheinlich auch die Möglichkeit, Podcasts zu bewerten. Zumindest geht das auf Apple Podcasts und auf Spotify. Also wenn ihr da gerade hört, dann würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn ihr Große Töchter 5 Sterne schenken würdet und ein paar nette Worte. Denn so wird der Podcast mehr Menschen empfohlen und es finden mehr Menschen zu
große Töchter. Es würde mich auch freuen, wenn ihr den Podcast auf Social Media empfehlt oder wenn ihr ihn mit Freundinnen und Familie und lieben Menschen teilt. Und wenn ihr ihn nicht mögt, dann teilt ihn doch mit Menschen, die ihr nicht mögt. Dann haben wir alle was davon. Win-win. Wenn ihr mir etwas mitteilen wollt, dann könnt ihr das unter großetöchterpodcast@gmail.com. Und wenn ihr Große Töchter auf Social Media folgen wollt, das könnt ihr auf Instagram @großetöchterpod. Und ich bin auf allen Social Media Plattformen außer auf TikTok @FrauFrasel. Wir hören einander wieder im Herbst und bis dahin nicht kleinkriegen lassen.